abgesägte Trainer, emotionale Rückkehrer, verlorene Kabinen, abwesende Sportchefs, designierte Präsidenten, verschossene Elfmeter, mangelnde Einstellung, souveräne Aufsteiger und neue Stadionnamen. Das waren nur die letzten 7 Tage in der Super League. Beim FC Zürich stürzen die Spieler ihren Trainer. Und der Präsident findet:
Sorry, wir sind doch nicht im Kindergarten oder in der Primarschule, oder?
Der FC Basel macht es in Lausanne deutlich besser als die Young Boys. Er geht nicht gleich mit 0:5 unter, sondern verliert ganz knapp mit 1:5.
Es ist besser, dass ich schlafe drüber, vor dass ich mit der Mannschaft auch über mich unterhalte.
Und der FC Thun macht, was der FC Thun ebenso macht. Wir können uns nur verneigen.
Herzlichen Dank für die Gratulation.
Das ist die 313. Ausgabe der dritten Halbzeit, dem Fußball-Podcast von Tagesanzeiger, Berner Zeitung und Basler Zeitung. Ich bin Tillmann Pauls, ich bin heute für die ruhigen Fragen zuständig, aber für die Antworten, bei denen wir erst noch definieren müssen, was ruhig eigentlich heißt, habe ich mir Unterstützung ins Studio geholt. Thomas Schifferle steht rechts neben mir, ist ein bisschen trockener als vorhin, aber noch immer regengeschädigt.
Nein, ist wunderbar, alles gut. Ein bisschen nasse Hosen und ein bisschen nasse Jacken, aber ich bin am Samstag zuerst schon einen Zweitligamatch in Wiesendangen schauen. Dort hat es schon nicht so schön Wetter gewesen und nachher auf die Schützenwiese in den Regen rausgestanden mit ein paar tausend anderen Enthusiasten, alles gut.
Also das heißt, du hast auch wie die vielen anderen in dem Stadion leider im vollen Regen gestanden, oder?
Ja.
Dafür wirkst du noch relativ fit und gesund.
Nein, ist alles nur eine Frage von der Kleidung.
Dominik Wiemer ist bei uns, war nicht im letzten Grund, wo IB gegen den FCZ gespielt hat und ist entsprechend auch nicht nass geworden, nehme ich an.
Gestern bin ich nicht nass geworden. Ich bin schön daheim auf dem Sofa gehockt, da haben wir in Wärme in den Match angeschaut. Wobei wir seit kurzem haben wir ein Papi, ein kleines Hündchen, da muss man ja schon raus. Und dementsprechend in diesem grusigen Herbst werde ich momentan schon relativ regelmäßig nass.
Dominik, du weißt, Tiere gehen immer, deswegen Name vom Hund und was ist für eine Rasse und wie alt?
Ja, es ist ein Mädchen, sie heißt Bobby und ist ein Lagotto, ist ein italienischer Trüffelhund. Sie findet auch momentan die ganze Zeit Trüffel. Oh. Also meine Freundin ist heute Morgen mit ihr draus, sogar in Innenhof, mitten in der Stadt, findet man Trüffel.
Aber das ist nicht der Grund, warum ihr euch den Hund angeschafft habt, oder?
Nein, gut. Ja, jetzt können wir ihn vielleicht ein bisschen quersubventionieren, aber nein, das ist nicht der Grund, nein.
Und dann ist der dritte bei uns im Studio, Loris Brasser, der frisch aus dem Urlaub zurückgekommen ist. Loris, wo warst du und wie war's?
Es ist Japan und es war super, herrlich. Jetzt nicht mal so fest jetlagged und eigentlich aus der Distanz können die feine Super League verfolgen. Ist super.
Hast du auch ein bisschen japanischen Fußball gesehen?
Nein, gar nicht. Auch nicht Baseball, das ist leider gerade am Pausieren. Sonst wäre ich gerne mal ein bisschen Baseball schauen. Aber Fußball auch nicht. Ich habe mir ein bisschen Distanz genommen vom Fußball die 3 Wochen.
Siehst du, hättest du mich vorher gefragt und gesagt, wo du hingehst, hätte ich dir gesagt, dass eine großartige Wrestling-Veranstaltung in Japan im Tokyo Dome gewesen wäre. Aber nein,
mich fragt ja niemand. Ich habe Sumo geschaut, Sumo-Ring.
Ah, okay, Sumo ist auch gut. Ja. Das lasse ich auch noch lassen. Das ist so meine Nische an Sport, Thomas. Ja. Thomas schüttelt. Ja. Völlig verzweifelt.
Ich muss wirklich sagen, ich gehe also lieber Wiesendungen gegen Felder schauen und dann rennt ein Hund, wenn wir gerade bei der Hunde sind, rennt zumindest im Match rein ein Hund auf den Platz, ein Herrenloser und schnappt sich den Matschball und rennt ein bisschen mit den Böllen.
Schon lustig, wir sind am Samstag eigentlich der erste Schubmatch mit ihr schauen, vom Kollegen Muri Gümligen. Erste Halbzeit problemlos gegangen und dann hat der Stadionsprecher, oder Stadion ist ein grosses Wort bei diesem Platz, hat fast Durchsagen gemacht in der Halbzeit. Und das war ekelhaft für sie. Also die ist völlig durchgedreht, das war völlig verängstigend. Also es ist irgendwie wirklich auch eine Tonfrequenz, die überhaupt nicht ist gegangen.
Also kein Fußballhund in dem Fall?
Nein. Und dann sind wir zweite Halbzeit von einem anderen Kollegen Ostermundigen schauen. Steigen wir aus dem Auto, in dem Moment kommt irgendwie die Juniorenmannschaft von Ostermundigen, die irgendwie Juniorenmeister ist worden und lässt die Böller ab. Und dann ist es schon wieder natürlich völlig verschreckt gewesen.
Das ist jetzt eine Überleitung, die ich so nicht habe kommen sehen, aber eigentlich Hunde auf Fußballplätzen, da sind wir eigentlich direkt beim FCZ, oder? Das hat ja da eine gewisse Tradition.
wir müssen logischerweise darüber reden, was beim FCZ passiert ist in den letzten 7 Tagen eigentlich. Und ich würde sagen, bevor wir in die Diskussion gehen, mache ich eine kleine Abfolge von dem, was passiert ist. Dann, Loris, falls du das eine oder andere nicht mitbekommen hast, dann bist du up to date, was passiert ist. Also wir fangen am vorletzten Samstag an. Da hat der FCZ in Lugano gespielt und mit 0-1 verloren. Das war jetzt aber nicht das Problem für alles das, was gefolgt ist, sondern es gab offenbar in der Halbzeit eine Diskussion in der Kabine. Man weiß nicht genau, wie die Diskussion ausgesehen hat, ob es auch Rangeleien gab, ob es irgendwelche Handgreiflichkeiten gab. Aber FCZ-Präsident Angelo Canepa hat jedenfalls zu der Situation gesagt:
Natürlich absurd, oder? Das sind eben die Fake-Diskussionen, die da im Umfeld damit kreiert werden. Nein, natürlich nicht. Aber dass die miteinander auch mal laut können reden, ja, das gehört dazu, hoffentlich.
Man hat also laut miteinander geredet, vielleicht auch ein bisschen mehr. Auf jeden Fall hat es dann dazu geführt, dass am Montag gab es eine Aussprache zwischen dem Team und Trainer Mitchell van der Gaag. Und ist auch da unklar, ob es jetzt wirklich nur um das Spiel in Lugano ging oder auch sonst grundsätzlich. Es ist so ein bisschen zu hören von Grüppchenbildung innerhalb des Teams. Hier und da stand geschrieben, dass die Absetzung von Captain Yannick Brecher ein Thema gewesen sein soll, ist aber offiziell nicht bekannt. Angelo Canepa hat dazu nur gesagt, das Treffen sei suboptimal gelaufen, weil danach hat sich eine Delegation von Spielern bei ihm gemeldet und ein Gespräch mit dem Präsidenten gefordert.
Wir sind dann informiert worden, wie das Gespräch, wie die Sitzung abgelaufen ist. Und wir haben dann eine Meldung bekommen, dass nach der Besprechung der Trainer die Mannschaft verloren hat.
Am Mittwoch danach gab es eine außerordentliche Verwaltungsratssitzung und da ist beschlossen worden, dass man sich vom ehemaligen Wunschkandidaten van der Gaag trennt nach 11 Spielen. Am Donnerstag hat der Club dann die Trennung bekannt gegeben und dass Dennis Hediger das Team interimsmäßig übernehmen wird. Und dann gab es am Freitag eine Pressekonferenz, aus der ich ungefähr 438 Soundschnipsel hätte nehmen können. Ich habe mich aber für den entschieden, wo Dennis Hediger sagt, dass der Sportchef Miloš Malenović, der am Freitag übrigens nicht dabei war bei der Pressekonferenz, jetzt in Zukunft wieder etwas näher ans Team ranrückt.
Ich kenne Miloš schon lange, ich schätze seine Art sehr, ich schätze sein Know-how sehr. Ich weiß, dass er am Verein und mir persönlich und der Mannschaft gut tut. Und für uns war von Anfang an klar, dass der Miloš näher an Mannschaft muss und soll anrücken.
Am Sonntag, damit sind wir dann bei gestern, steht Dennis Hediger zum ersten Mal an der Seitenlinie im Letzigrund und verliert mit 2-3 gegen IB.
Das, was wir in den 3 Tagen angebracht haben, macht mich extrem stolz. Ich denke, wir haben viel von unserer Idee auf den Platz gebracht. Die Art und Weise, wie wir die Goal hergeben, schon fast hergeschenkt, die tut weh und die müssen wir sofort vom Platz ändern.
Loris, ich hoffe, du bist upgedatet und bereit für die Diskussion.
Wunderbar.
Thomas, jetzt ist ganz viel passiert in den letzten Tagen beim FCZ. Es ist ganz viel zu diskutieren. Wo sollen wir anfangen? Was macht am meisten Sinn? Bei welchem Unteraspekt von der Trainerentlassung beim FCZ?
Also, dass ein Trainer entlassen wird, das ist ja nichts wahnsinnig aufregend im Fußballgeschäft und auch schon gar nicht beim FCZ, wo sie ja ziemlich Übung drin haben, seit Angelo Canepa den Verein übernommen hat. Ich komme gar nicht mehr an mit Zählen. Ich habe schon bei Sion den Überblick verloren. Jetzt beim FCZ ist also langsam die nächste Stufe erreicht. Ja, das ist ein absoluter Superwunschkandidat, wo man zu 100% überzeugt ist, so schnell ein Vertrauen verliert, ist also gleich noch bemerkenswert.
Wobei man sagen muss, dass ja die meisten Trainer Wunschkandidaten sind.
Natürlich, es wäre ja, vor allem gar nicht bei der Beton, zu dem Zeitpunkt, wo wir einen einstellen, sagt das der Wunschkandidat, er erzähle doch kein Seich. Wäre möglicherweise das erste Mal, wo er das würde machen oder nicht würde machen. Das kann ja mal, ja, das kann passieren. Und der Van der Gaag ist bei mir eigentlich schon nach dem ersten Match sehr angezählt gewesen, weil er mit dem Coaching gegen Sion, wo er die FCZ 2-0 führt und er in der 81. Minute die Idee hat, im Stamm von 2-1, 2-18 oder 18-19-Jährige einzuwechseln. Ja, und die ganze noch viel Unruhe reinbringen, ja, das hat mich, da bin ich wirklich überrascht gewesen, wie schlecht das man coachen kann. Also das ist bemerkenswert gewesen. Das ist eine Fehlbesetzung gewesen. So einen leblosen Trainer ist also auch sehr selten. Aber was man wirklich müsste diskutieren, ist dann gleich die ganzen Vorfälle von Lugano, oder? Jetzt um den Brecher herum, wo soll am Feiton ins Gesicht gelangt haben. Sind ja doch bemerkenswert, oder? Und auch meine Quellen sagen, dass der Brecher hätte abgesetzt werden als Captain. Und es ist dann lustig, wenn man dann nachher im Sonntagsblick liest, Aussage Canepa, der Brecher habe bestätigt, das sei nichts, habe dementiert, die Auseinandersetzungen von Lugano.
Die neutrale Außenposition, Janik
die Brecher, neutrale
hat bestätigt, dass er selbst gar nichts gemacht
genau,
hat.
Genau, genau. Also dort ist sicher, also da muss etwas passiert sein. Das scheint mir klar. Und wenn der Van der Kaach wirklich den Brecher hätte wollen absetzen als Captain, hätte er natürlich auch logischerweise müssen absetzen als Nummer 1, dann hätte er aus meiner Sicht einen Entscheid getroffen, wo ich denke, wäre schon lange überfällig.
Loris, hast du, als du in den Urlaub gefahren bist, das alles kommen sehen? Also wir haben ja gewusst, es ist beim FCZ unruhig. Das ist nicht erst seit ein paar Wochen so, sondern seit Monaten, wenn nicht sogar Jahren. Aber dass jetzt dann so viel passiert, dass die Mannschaft, kurz gesagt, den Trainer absägt, indem sie zum Präsidenten geht, dass plötzlich Janik Brecher zur Diskussion steht, dass der Sportchef wieder näher an die Mannschaft rückt. Hast du gesehen, dass es so schnell jetzt auseinanderbröckeln kann unter Mitchell van der Kaach?
Ja, so schnell hätte ich es schon nicht erwartet. Also ich habe schon Tendenzen, man hat ja schon vorher ein bisschen gemerkt und auch, es hat wieder die Gerüchte gegeben, dass man dann doch nicht mehr so hinter dem Trainer steht, wie es am Anfang mit den ersten paar Tagen war. Ist dann relativ, für mich auch überraschend schnell gekommen, die Erkenntnis über die Gerüchte, dass es so sollte sein, dass dann jetzt gerade der Trainer entlassen wird, in den 3 Wochen in der Ferien bin ich schon relativ überrascht gewesen, in dieser Geschwindigkeit. Weniger überrascht bin ich gewesen, was einfach wieder rund um den Club passiert. Ich meine, die ganze, es geht ja, glaub, für mich viel mehr in dieser ganzen Frage auch um die ganze Integrität von dem ganzen Club, um die Werte, die der Club nach außen tritt. Sportlich natürlich geht es für sie um relativ viel oder um sehr viel, wo jetzt auch wieder nicht richtig läuft und nicht gut läuft. Für mich ist es aber primär wirklich um die Frage, wie tritt der Club nach außen? Und das ist die letzten 3 Wochen ist doch genau das Beispiel gewesen. Mit welchen Werten tritt man da nach außen? Wie kommuniziert man nach außen? Was ist es eigentlich für ein Club? Für was steht der? Und irgendwie auch die Abkehr von vielen Fans oder die Stimmen von vielen Fans, die da irgendwie eben nicht hinter dem Club stehen. Das Banner, das gestern gegen IB gezeigt worden ist, es zeigt doch einfach ganz viel auf, dass sich der Club in eine Richtung entwickelt, wo ganz vielen Fans widerspricht. Und für mich geht es, glaube ich, genau in solchen Phasen viel mehr um das. Also wirklich nicht ums Sportliche, sondern viel mehr auch um den ganzen Club als sich, für was der Club steht, für was der Club auch in dieser Stadt steht, in Zürich. Und da habe ich schon sehr viele Fragezeichen und die haben sich in den letzten 3 Wochen sicher nicht weniger geworden.
Dominik, für was steht der FCZ für dich gerade im Moment?
Chaos, reines Chaos. Viel mehr kann man ja dazu nicht sagen. Aber es ist schon erstaunlich. Eben, also der Club schafft es ja immer wieder, sich zu übertreffen, noch beim Stiften von Chaos, muss man sagen. Oder? Und es ist ja eben, Trainer ist so, oder? Offenbar hat mir jetzt auch nie überzeugt, hat nie können zeigen, warum das da jetzt eigentlich so gut sein soll. Vielleicht können wir jetzt auch davon wegkommen, ehemalige Assistenten von Trainer, die es mal irgendwie ein bisschen auf höherer Stufe geschafft haben, wirklich so ein bisschen Himmel aufzuloben. Das ist ja auch immer ein Problem. Beim FCZ logischerweise, hoffentlich ist man ja überzeugt von einem Trainer, wenn man ihn verpflichtet. Aber Michael, es gibt ja auch noch eine Art und Weise, wie man die Überzeugung zur Show stellt. Und da ist natürlich der FCZ auch wieder so ein Beispiel für eine unglaublich hanebüchene Kommunikation, eine, die ihm immer wieder einholt. Also wie man Trainer wirklich so in den Himmel kaufen lassen, 100% davon überzeugt und la 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 la. Und dann wirklich nach elf Spielen...
Das ist auch die
genau, ist alles anders. Aber auf das können wir ja dann vielleicht auch noch. Aber jetzt haben die Vater verloren. Wo sind wir eigentlich gewesen?
Ja, es ist ganz einfach, den Überblick zu verlieren. Ich merke es auch schon. Ich würde trotzdem, wenn wir bei der Chronologie bleiben, nochmal eben dieses, die Mannschaft nach der Aussprache mit dem Trainer geht zum Präsidenten und sagt ihm mehr oder weniger, das geht so nicht. Das ist natürlich jetzt am Wochenende auch schon diskutiert worden. Und es gibt Leute, die sagen, das kann gar nicht sein, dass die Mannschaft so viel Macht hat, dass der Weg so kurz ist, so direkt. Es gibt aber auch, die sagen, eigentlich spricht es noch für Charakter und gerade für eine intakte Mannschaft, dass man den Weg sucht und ehrlich mit dem Präsidenten ist.
Ja, also
schüttelt schon leicht den Kopf.
Es ist immer die Frage, welcher Teil von der Mannschaft den Weg zum Präsidenten gesucht hat. Und ich gehe schwer davon aus, dass sie nicht. Wir reden immer von einer Mannschaft. Ich glaube, es sind auch in dieser Mannschaft wahrscheinlich unterschiedliche Gewerkschaftsbünde, wenn ich es so kann nennen.
Aber es müsste ja der Mannschaftsrat in der Logik sein.
Es müsste der Mannschaftsrat in der Logik sein, wenn sich kann meines Erachtens relativ gut sein, dass auch innerhalb von der Mannschaft nicht alle ganz einig sind. Auch innerhalb von der Mannschaft offensichtlich nicht alle hinter allen stehen und dann die Mannschaft auch in sich selber ein bisschen zerrüttet ist. Das ist nicht das erste Mal in dieser Saison und Janik Brecher ist auch nicht das erste Mal in dieser Saison, wo er irgendwie sich mit einem Mitspieler anlegt. Ist schon letztes Jahr etwa zur gleichen Zeit gewesen, wo er mal gegen St. Gallen auf der Ume Manuel losgeht nach einem Gegengoal. Das war einfach in aller Öffentlichkeit gewesen. Jetzt soll sie in der Kabine gewesen sein. Ja, ich glaube, die Mannschaft ist nicht so intakt, wie sie nach außen tritt.
Und Thomas, was bei dem Prozess auffällt, normalerweise, wenn sowas passiert, wäre ja der erste Gang zum Sportchef und nicht direkt nach ganz oben, nämlich zum Präsidenten.
Ja, das ist mal richtig. Es ist aber auch abgesehen von dem, wenn es sich jetzt genau so zugetragen hat, wie das der Ganepa erzählt hat letzten Freitag, dann ist ja das eigentlich das erste Mal, wo das passiert ist, dass eine Mannschaft Macht hat beim FCZ, um einen Trainer loswerden. Das war beim Sami Hüppie gewesen. Gut, der war noch eine Spur schlechter gewesen als der Van der Kach. Der hat ja Vertrauensabstimmung gemacht vor der Mannschaft nach einem 0-4 daheim gegen Lugano. Die Mannschaft hat sich gegen den Trainer ausgesprochen und dann ist der Trainer dann von sich aus hat er dann Konsequenzen gezogen und ist gegangen, der Sami Hüppie. Wenigstens der Abgang von ihm war stilvoll gewesen, aber schon dort hat die Mannschaft, die sich wirklich die ganze Saison durch sehr unprofessionell gezeigt hat, die Macht gehabt, einen Trainer loszuwerden. Die Konsequenz war dann auch, dass man abgestiegen ist. Es hat schon Grüppli gegeben, die sich 2012 gegen den Rolf Ringer ausgesprochen haben, was der Ganepa zwar einmal dementiert hat, aber wieso soll das nicht so gewesen sein? Also die Spieler haben offenbar, also scheint mir wirklich, eine starke Position in diesem Verein.
Gut, grundsätzlich muss das ja nicht mal schlecht sein. Oder? Es ist ja immer die Frage, grundsätzlich willst du auch starke Persönlichkeiten auf dem Platz, Persönlichkeiten, die sich auch eine Meinung bilden, Persönlichkeiten, die die Meinung auch bereit sind, weiterzutragen. Es ist auch gut, dass du das kannst so ein bisschen spüren als Sportchef, als Präsident, wie sie in dieser Mannschaft ist. Für mich bedingt dann ein Fragezeichen, und das ist beim FCZ definitiv der Fall. Es muss ja unumstrittene Führungsspieler sein, die das kann sein, die das glaubhaft machen kann. Es kann nicht ein Janik Brecher sein, der logischerweise die besten Tage schon lange hinter sich hat. Ja, ich meine, ein Markello oder so, der schaut hinter und denkt sich vielleicht, oh, was macht er, was veranstaltet er eigentlich, wie sein Goalie schon wieder dort hinter, oder?
Aber Führung definiert sich nicht nur, also schon Nein, auch, aber nicht nur die sportliche
aber
Leistung.
Aber du kannst ja nur unumstritten sein in einer Mannschaft, auch gerade in einer neu zusammengesetzten Mannschaft, in einer Mannschaft, die aus x Spielern besteht, die von irgendwo daher sind gekommen, die ja nicht wissen, wer der Janik Brecher ist. Die bedienen sich ja mal ihr Urteil bilden anhand von dem, was sie sehen auf dem Platz. Und wenn sie da jemanden sehen, der angezählt ist oder der einfach nicht mehr so gut ist, aber der grundsätzlich aber so immer noch eigentlich seine Position so lebt, wie er immer noch die Figur wäre oder eine von diesen Figuren in dieser Mannschaft, in diesem Club, ja, dann liegt es doch auf der Hand, dass da Probleme entstehen. Und das ist doch das Problem auch beim Brecher. Er ist einfach zu wenig gut, um so eine Rolle noch einzunehmen.
Loris, würdest du wechseln? Wäre es an der Zeit, die Captain-Position zu wechseln beim FCZ? Weil, was auch noch dazu kommt, also die Alternative, die jetzt da direkt in die Position übernehmen konnte, sehe ich jetzt persönlich nicht.
Ja, also die Alternative im Goal sehe ich natürlich schon.
Aber Silas, als Captain,
Steven Zuber kann man sicher als Alternative nehmen. Also ich würde,
jetzt ist gerade so viel Chaos, dann kommt es auch nicht mehr drauf an.
Nein, ich finde, also wenn man eben von der Führungsfigur redet, die es auf den Platz bringt, dann ist der Steven Zuber, wo irgendwie auch die charakteristischen Eigenschaften mitbringt, die Erfahrung im Ausland gesammelt hat und auf dem Platz auch noch die Leistung bringt, wo einfach der Führungsspieler sein können. Sonst drängt sich ja gar niemand auf in dem Team. Es gibt unterschiedliche, so einen Markelo oder einen Zava. Zava, der für mich die letzten paar Jahre die beste, mit Abstand beste Entwicklung gemacht hat, vor allem jetzt auch in dieser Saison. Aber der Mann ist ja noch viel zu jung, um ein Führungsspieler zu sein und zum Captain-Binden anzulegen.
Aber der Captain wird jetzt hundertprozentig nicht gewechselt. Du machst jetzt nicht nur die Baustelle auf.
Nein, wir haben ja jetzt auch gestützt.
Also, ja. Also ich meine, solange der Hediger mal in ist, dann... ja.
Aber früher oder später musst du die Baustelle aufmachen. Also das ist jetzt aber sicher nicht jetzt. Ich glaube, jetzt hast du
ganz lange Baustellen. Jetzt hast du genug
Baustellen. Aber gehen wir doch mal die Baustellen noch an, oder? Also es sind ja ein paar Sachen,
die wir
noch
müssen diskutieren. Also eine Baustelle, die bei mir relativ weit oben steht, ist das Tempo, in der das passiert ist, beziehungsweise die Art und Weise der Arbeit, die ja im Sommer offenbar gemacht wurde. Mitchell van der Kaag war 11 Spiele lang da und dann sagt der Präsident, der ja auch für die Verpflichtung verantwortlich war, die Profile passen nicht mehr zusammen. Und er sagt, wir wollten einen ruhigen Trainer, aber wir hätten ruhig definieren müssen und wir wussten ja nicht, dass er auf die Art und Weise gesagt so ruhig ist. Das spricht für mich, Thomas, für äußerst mangelhaftes Scouting, was den Trainer angeht.
Ja, das würde ich jetzt am Canepa so nicht sagen. Zu wagen zu sagen, würde wahrscheinlich wieder auf den Hals gumpen.
Deswegen habe ich es ja dir gesagt.
Fake News.
Fake News, Bullshit. Ich habe jetzt die letzten zwei, drei Tage so im Archiv umgeblättert für eine Geschichte, die ich mache. Und dort hat er noch auf absoluten Blödsinn geredet vor 10 Jahren. Also er hat sich sprachlich entwickelt. Jetzt ist er also schon bei Bullshit. Ja, das Problem ist natürlich für den Van der Kaach gewesen. Er hat eine total unfertige Mannschaft gehabt. Man hat ihm einfach einmal einen Haufen Junge angestellt, wo man natürlich selbst verliert, gerne immer als AAA-Talent bezeichnet. Oder? Und man hat dann wieder das Gleiche gemacht wie früher. Man hat dann nachher einfach einen Spieler um den anderen angestellt. Innerhalb von ein paar Tagen ist ja ein Schwette gekommen, oder? Eine ganze Ladung, Wagenladung voll Spieler ist gekommen. Und dann quasi haben wir gesagt, jetzt schauen wir mal. Oder? Und das ist natürlich für einen Trainer, muss ich sagen, also zur Ehrenrettung von Van der Kaach, muss ich sagen, das ist dann natürlich auch kein einfaches Schaffen. Oder?
Ja klar, aber
wie kann man... Wenn du zuerst in die ganze Vorbereitung hineingehst und einfach zuerst mal musst schauen, wie viel, du hast etwa 25 Junge, ich weiss doch nicht, wie viele, vielleicht sind es auch noch 15 gewesen, und zuerst einfach mal das, quasi ein Scouting intern machen, oder? Nachher kommen dann all die sogenannten bestandenen Spieler, kommen dann nach im August, im September, und dann müsstest du innerhalb von kürzester Zeit etwas anbringen. Ist natürlich nicht einfach für den Trainer.
Aber kann man einen Trainer holen, dem man sagt, wir wollen einen ruhigen Trainer, dann sagt der Trainer, ich bin ruhig, und dann heisst, du bist zu ruhig.
Ich habe jetzt ein bisschen ausgeholt zur Ehrenrettung von Van der Kaach, aber das ist natürlich schon die grosse Problematik. Oder? Ich meine, vorher hat man den Ricardo Moniz gehabt, man hat den super gefunden, man hat den als Gesicht vom FCZ bezeichnet. Als Topmann und, oder? Wie der super sei und überhaupt.
Man merkt, du hast alle Medienmitteilungen genau studiert.
Und was du musst, also ich weiss nicht, du warst ja zuerst interimistisch gewesen, und dann hat es noch in Europa Cup geführt, ja. Und dann, also in Europa Cup Qualifikation, und dann hat der Canepa gesagt, ja, was müssen wir einen Trainer suchen, einen anderen? Wir haben ja den Topmann schon, oder? Und so weiter und so weiter und so fort. Und dann, jetzt, ist mir jemand zur Erkenntnis gekommen, er ist zu laut und er ist zu unruhig gewesen, der Moniz. Also will man den Van der Kaach holen. Also ich meine, dann tue ich mich doch wirklich informieren, wie ist der wirklich. Das Problem ist natürlich, dass der halt in erster Linie ein Assistent war. Und der Dominik hat das vorher angesprochen, das ist halt wirklich ein Problem. Nur weil er ein Assistent war bei Ajax Amsterdam, heisst das noch lange nicht, dass das ein Top-Mann sein muss, dass der wirklich ein Chef ist. Er ist grundsätzlich in seinem Auftreten, da hatte ich grosse Zweifel gehabt an dem, dass der nicht als etwas ausschaut. Man kann ja ruhig sein. Ein Ottmar Hitzfeld war extrem ruhig, aber er hat natürlich ganz ein anderes Charisma, ganz eine andere Autorität. Also sie haben sicher ihre Hausarbeit nicht gut gemacht.
Da ist man ja jetzt eigentlich beim Problem. Oder? Das hat ja die Zeitkurve gestern auch richtig auf den Punkt gebracht. Der Trainer ist jetzt weg, aber Problem bestehen ja weiterhin. Oder? Also du hast ja Gespräch angesprochen, der FCZ, wo jetzt seine Trainer ihre Regelmäßigkeit entlädt, die an Sio erinnert. Das ist ja das Problem. Oder? Das Problem ist ja auch, wie kann man überhaupt auf den Trainer kommen? Oder? Und sind wir ja ehrlich, also der Canepa, das ist ja auch noch das Problem, oder? Dass er am Freitag ist hergestanden, die PK und die Wahl hat und den Entscheid hat verkauft. Er hat damit erklärt, dass die Trainerentlassung immer noch Chefsache sei und er sei ja noch der Chef, wie man das noch rausstreichen muss. Das habe ich auch noch schön gefunden.
Im O-Ton, ich bin immer noch der
ja,
Chef.
Genau. Und das ist ja auch eben, also eigentlich hat man ja jetzt einmal mal gerne gehört, wo ja der Van der Kaach geholt. Also sind wir ehrlich, der Canepa, also der hat ja nie einen Trainer in Holland gefunden und so weiter. Wir wissen ja alles um Malenovic, auch seine Kontakte und seine Liebe für Holland und so weiter. Also es war ja sein Trainer gewesen, oder? Und das ist ja auch so erstaunlich an diesem Club. Es ist der Trainer vom Sportchef. Es ist eine Aufgabe, es ist auch noch hübsch, oder? Der Canepa in letzter Zeit hat wieder erzählt, dass ja, der Malenovic alles mache. Eben, also was ein Sportchef, wie komplex die Aufgabe sei, was der alles machen muss, reden mit den Eltern, mit den Beratern, hier etwas aufbauen. Aber ja, eigentlich müsste ja an der PK herstehen und seine Entscheidung erklären. Das wäre ja mal vielleicht die erste Aufgabe, oder? Und ja, das ist ja eben, also jetzt wird man auf, vielleicht Hediger wird vielleicht ja da bleiben, das werden wir auch noch sehen, das wäre ja jetzt nicht die erste Interim-Lösung, die ja der Canepa hat erzählt, was das heisst auf Deutsch, das heisst zwischenzeitlich.
Das ist nämlich lateinisch.
Ja, das ist lateinisch.
Es ist immer sehr, sehr wohlwollend aufgenommen, so Zeugs, oder? Wenn man noch einen Sprachkurs überkommt bei einer PK.
Genau. Wie eben, ja, also das ist ja eine PK zu Recht angemerkt worden, jeder Trainer ist ja zwischenzeitlich, das stimmt ja, es ist ja noch kein Trainer, das Leben lang Trainer gewesen. Aber das passt ja auch alles rein. Also weißt du, die Form von Kommunikation, warum dass man der FCZ ein Chaosverein ist.
Du musst natürlich sehen, wenn jemand schon im Zusammenhang mit dem Uli Hoeneß genannt wird, dann muss er jemand gut sein. Oder? Also ich meine, wenn dann der Malenowitsch mit dem Hoeneß verglichen wird, ja, was willst du denn noch, was willst du denn noch sagen? Dann hast du einen Wundermann auf dieser Position.
Loris, zu dem relativ wilden Tag am Freitag, als die Pressekonferenz stattgefunden hat, ein Unterkapitel davon ist ja, dass Miloš Malenović nicht da war. Mhm. Offenbar, weil er in Wales gewesen sein soll, um da seine Trainerausbildung fortzusetzen bzw. voranzutreiben. Aber ja, logisch, in jedem anderen Club wäre der Sportchef da gewesen, hätte sich erklärt. Und in jedem anderen Club wäre die Position des Sportchefs viel, viel fragiler. Also Angelo Canepa hat jetzt aber überhaupt keinen Zweifel daran gelassen, dass Miloš Malenović für ihn aktuell und auch weiterhin absolut der richtige Mann ist.
Also er ist in Zürich gewesen, Donnerstag und Freitag. Er ist nicht in Wales gewesen, das müssen wir noch richtig stellen.
Aber er macht einfach Trainerausbildung.
Er macht die Trainerausbildung in Wales. Was ich nicht mal so eine schlechte Entscheidung finde. Ich finde, der Sportchef, der Santos Trainer versteht, gibt es relativ wenig. Und finde ich einfach nicht mal so schlecht, wenn man das macht als Sportchef.
Du könntest ja sagen, er versteht das Amt vom Sportchef.
Zu dem kommen wir jetzt. Er ist jetzt die zwei Jahr und ein Monat ist er dort. Und wie du sagst, er ist noch nicht annähernd angezählt. Nach außen würde ich es überhaupt nicht. Da gibt es natürlich die vielen Gerüchte um die Abhängigkeiten, die schon bestechen zwischen den zwei, ob da irgendwie schon Teilverkäufe stattgefunden haben.
Das sind Gerüchte oder sind das Fakten?
Das
oder
sind alles Gerüchte. Also totale Gerüchte. Man weiß von gar nichts. Man hat einen Vertrag, hat noch niemand gesehen. Verträge sind noch nie geleakt worden. Und von dem her sind das alles Gerüchte, wo jetzt einfach Gerüchte bleiben. Aber die Abhängigkeiten voneinander, die man kann fast sagen, der väterliche Schutz, den der Canepa an Malenović gibt, den hast du ja niemand anders. Also ist wirklich, und da macht sich natürlich der Anschein nach außen auch. Und das ist ja natürlich ein Nährboden für jegliche Gerüchte, dass wenn so eine totale Gemeinsamkeit besteht, die noch von außen nicht ganz erkenntlich ist, weil seit zwei Jahren der Club nicht besser geworden ist, Spieler ist. Man redet immer davon, man will auch offensiv Fußball, Power Fußball, man will nach Europa, man will daher. Und ich glaube, das ist ja die schlimmste Art von Fußball, ist ja ambitioniert und erfolglos. Du gibst viel Geld aus, aber nimmst extrem wenig Geld ein. Und meine, die Saison, nach was sieht sie aus nach diesem Spiel? Genau nach wieder einer wie letztes Jahr, wo sie aufgehört hat. Man kommt nie in eine Position, in einen Spieler ist, wo man einen Gegner dominiert. Weil man wird eher dominiert, wie zum Beispiel bei dem 0-4 gegen Thun. Und da muss man sich als Sportchef natürlich schon die Frage stellen, was man da für Spieler holt. Die Abwehr, die man komplett umgebaut hat in den letzten zwei Jahren, konstant, ist sie die beste Abwehr in den letzten zwei Jahren. Ich würde eher das Gegenteil behaupten. Das ist eine der schlechtesten Abwehren in den letzten zwei Jahren. Und das sind da schon sehr viele Fragezeichen, die rum sind, die natürlich auch den Sportchef dann betreffen.
Und Thomas läuft jetzt zwangsläufig darauf hinaus. Angelo Canepa hat über seine Zukunft gesprochen, hat gesagt, dass man jetzt innerhalb von 12 Monaten sich bemühen will um eine Nachfolgelösung. Und wenn man jetzt guckt, eben wie väterlich, wie Loris gesagt hat, wie väterlich er ihn beschützt, läuft zwangsläufig darauf hinaus, dass Miloš Malenović den Club irgendwann übernehmen wird.
Ja, das sind ja, also die Vermutungen gibt's ja schon lange. Und die haben Angelo und Heliane Canepa immer vehement bestritten. Heliane hat mir mal gesagt, es gäbe sicher kein Vorkaufsrecht für den Malenović, weil das hat sie im ganzen Geschäftsleben nie gemacht, jemandem ein Vorkaufsrecht zu geben, weil das sorge nur für Abhängigkeiten. Aber das Problem ist, dass aus der Welt ist das Gerücht gleich nicht. Natürlich, da können sie jetzt vielleicht nicht wahnsinnig viel dafür, das ist vielleicht das Ungerechte, ja, manchmal so ein Gerücht. Aber wenn du eben siehst, wie der Malenović kann wirken und einfach 0,0 Änderung gibt, das im Führungsstil, oder? Dann muss ja irgendetwas muss ja rum sein. Also irgendeine Zusicherung oder ein Versprechen oder was auch immer. Es muss gar nicht mal unbedingt schriftlich sein. Man kann sich ja auch die Hand geben.
Aber es kann ja auch einfach nur Sympathie oder die totale Überzeugung sein.
Kann es natürlich sein, aber das ist ja das, was in dem Verein, innen, in den Fankreisen innen und an interessierten Beobachtern, an Experten auch diskutiert wird. Warum besteht die Abhängigkeit gleich? Also weißt du, es ist, weil Loris hat es jetzt ja aufgezählt, ich meine, seit dem Malenowitsch dort ist, es ist eine Unruhe um. Natürlich, Ganepa sagt immer, nein, wir haben keine Unruhe, aber geht mal mit den Leuten. Das ist doch einfach, es ist eine Unruhe und das Bild, das der FCZ abgibt und der Dominik als Chaos bezeichnet. Das ist FCZ, ja. Und darum fragt man sich einfach wirklich, oder man vermutet einfach, es muss mehr dahinter stecken, als einfach nur Sympathie.
Dominik, wer begibt sich jetzt als Trainer in das Chaos? Also es ist irgendwie mehr oder weniger klar und auch offen gesagt worden, dass man einen Austausch mit dem Sportchef erwartet, was ja auch in anderen Vereinen so ist. Aber es ist auch klar, dass Miloš Malenović näher ist, als in anderen Clubs Sportchefs zum Beispiel sind. Siehst du einen Trainer, der sich da reinbegibt, oder hast du das Gefühl, dass Dennis Hediger vielleicht längerfristig bleibt?
Ja, also das Gefühl habe ich ja schon länger. Also, als er vor knapp 2 Jahren zum FCZ ist gekommen, habe ich gesagt, er wird früher oder später wird er der FCZ-Trainer sein. Ich kenne ihn schon lange aus seinen Spielzeiten beim FC Thun. Ich hatte relativ viel auch mit ihm zu tun gehabt, auch später mit ihm zu tun gehabt. Ich halte ihn für ein grosses Trainertalent. Jemand, der sehr gut kann auch über den Fußball reden kann, der den Fußball auch versteht. Wo aber natürlich auch, und das war schon immer gewesen, sehr nah an Malenović gewesen. Der Malenović war eigentlich karrierelang sein Berater gewesen. Er hat auch immer darauf hingewiesen, wie viel er Malenović zu verdanken hat.
Er hat es auch jetzt am Freitag wieder gesagt.
Genau, und er haltet sehr, sehr viel vom Malenović. Und ja, dann kann man eigentlich auch 1 plus 1 zusammenzählen. Dann, wo der Hediger in FCZ ist gekommen, das hat ja der Malenović veranlasst, dass eigentlich der Weg, der ist ja wie Vorzeichnung gewesen. Und das würde jetzt mal einfach Malenović auch unterstellen, dass er die Vision hat, dass der Hediger dereinst sein Trainer wird. Ist natürlich auch gäbig, dass du dort einen Vertrauten hast. Einen, den du schon seit Jahren kennst. Einen, der auf dich hört. Also das hat er auch immer wieder erzählt. Also der Malenović war immer sehr kritisch gewesen mit ihm. Er hat ihm gesagt, ja, du bist zum Beispiel ein zu grosser Fetz. Oder? Er ist immer sehr immer gerne in die Fitness gegangen und hat ihm gesagt, du musst eigentlich Fußballerisch an dir arbeiten. Und er hat einfach immer so Sachen umgesetzt, die sind ja ähnlich alt, die zwei. Also hätte ich gerade Jahrgang 87 und Malenović ist ja auch nur 1-2 Jahre älter. Aber irgendwie hat man immer so ein bisschen den Eindruck gehabt, der Malenović ist für Hediger der grosse Bruder, oder? Und jetzt ist auch die Frage, also als ich das gelesen habe, dass der Hediger jetzt ad interim übernimmt, habe ich gedacht, gut, das ist jetzt, tut man es eigentlich vorbereiten. Und wenn jetzt noch die Resultate einigermaßen stimmen, dann wird die Lösung nicht mehr ad interim sein. Und dann hat eigentlich der Malenović endlich seinen Wunschtrainer bekommen.
Aber er hat die nötigen Scheine hat er noch nicht, Loris.
Die nötigen Scheine hat er nicht. Das kann man ja mit einer Kaution, 50.000 Franken, wenn ich mich nicht irre.
51.000, ja.
Kann man das
Peanuts,
ja,
also
kann man das in die Länge ziehen. Also könnte er doch, er könnte Trainer werden, macht er das UEFA Pro, könnte er noch absolvieren und fertig machen. Und dann könnte er auch der Seitenlinie stehen. Ich sehe es wieder, Dominik, es geht eigentlich nur um die Frage, kann er jetzt mit dem FCZ in den Spiel ad interim, er kann 21 Tage ad interim sein, nachher müssen die Kaution zahlen. Kann er in diesen 21 Tagen überzeugen? Jetzt hat er dann eine Chance gegen Basel und dann gegen Lausanne. Ich meine, Ich würde es ihm zutrauen, ich würde es der Liga zutrauen, dass der FCZ in den beiden Spielen punktet, weil er hat Qualitäten, er hat aber eben auch eine grosse Anfälligkeit in der Defensive. Offensiv hat er mehr Qualitäten und ich glaube, wenn er ein bisschen mutiger auftritt...
Also du redest jetzt vom FCZ, nicht vom Hediger?
Vom Hediger. Hediger hat auch defensive Qualitäten und hat auch offensive Qualitäten, aber bei ihm geht es mehr um Trainerqualitäten jetzt. Ich glaube, beim FCZ, die Qualitäten sind ja um und ich glaube, was natürlich beim Mitchell van der Kaag schon das Problem war, man hat ja auch nach den 11 Spielen noch keine Handschrift erkannt, man hat noch keine Energie erkannt im Team, von außen ist natürlich auch wenig reingekommen. Wenn das Team jetzt energetischer auftritt, dann hat der Hediger seine Argumente und der Hediger ist ja sehr auch ein Power-Typ, meine, optisch wie auch menschlich an der Seitenlinie ist er viel aktiver. Wenn sich das aufs Spiel und auf die FCZ ummünzt, ja, vielleicht sind wir schon zutrauen. Aber eben, die Abhängigkeiten zu Malenović sind gross, die Brüderlichkeit ist auch gross. Das kann natürlich positiv sein in einer engen Zusammenarbeit, kann aber eben wieder auch negative Abhängigkeiten zur Folge haben.
Du hast ja die Nähe auch gehabt zwischen Malenović und Moniz. Das ist ja genau das Gleiche, obwohl der Moniz etliche Jahre älter ist als der Malenović. der Muniz hat auch irgendwie das Gefühl gehabt, der Malinovic, der ist super, dem habe ich viel zu verdanken. Und wenn es nicht der Malinovic gewesen wäre, wäre er möglicherweise eben schon viel früher davon gelaufen, weil er das nicht mehr hätte wollen antun. Aber er hat es in Kauf genommen wegen dem anderen, wegen dem Sportchef. Und wenn du fragst, wer tut sich der FCZ an, Tillmann? Ich meine, es gibt so viele Desperados auf dem Fußballmarkt,
die froh sind, einen Job zu haben. Vor einer Woche habe ich die Frage aufgeworfen, wer tut sich der FC Winterthur an? Und kurz darauf habe ich einen gefunden mit dem Patrick Kramer.
Darf ich etwas sagen? Das ist jetzt ein waghalsiger Vergleich.
Also bevor wir gleich noch zum FC Winterthur kommen, noch schnell, weil es ist ja gespielt worden. Dominik, eBay hat gewonnen mit 3-2 in einem relativ auch kuriosen Spiel, wo eBay am Anfang überlegen war, dann der FCZ am Ende deutlich stärker. Hast du schon eine Handschrift gesehen beim FCZ?
IB war ja klar besser gewesen, in der ersten Pause führt, könnte auch noch fast 2-0 machen. Und dann schafft man es einmal mehr, wirklich dem Gegner auf die einfachst mögliche Weise zwei Goals zu schenken. Die macht er keine vom FCZ. Oder? Da könnte man meinen, oh wow, jetzt auch kein Trainerwechsel für die Partie trennt vor der Pause. Und dann kommt der FCZ aus der Pause, ist genauso grosszügig wie vorher IB und schenkt dem Gegner eigentlich die zwei Goals. Ich meine, also der Krasniqi. Also das ist ja beim 2-3, also schon nur der Freistoß, der eigentlich aus einer guten Position war, oder ist er gar nicht, ein Freistoß, oder? Wo miserabel ist, oder? Aber er kommt dann wieder ein Ball und spielt dann so einen schlechten Rückpass, der dann zu diesem Goal führt. Ja, was man beim FCZ sieht, also man sieht ja wirklich offensives Potenzial. Du hast ein paar Spieler, die ja wirklich einiges können machen mit dem Ball. Ich meine auch der Marcello, wenn ich der FCZ wäre, wäre ich permanent nur noch über ihn gegangen, gegen Hacan, der ja schon vorbestraft war mit einer gelben Karte. Er hat das Duell noch viel mehr losiert gehabt.
Und er war nicht nur vorbestraft, sondern hat auch sonst ein sehr, sehr eigenes Spiel mal wieder gezeigt.
Absolut, er hat mal wieder ein Hacan-Match gezeigt. Ja, aber du siehst Spieler, aber du siehst überhaupt kein funktionierendes Gefühl. Du siehst ein paar Spieler, die etwas können. Ich finde auch die Umstellungen, die der Hedinger gemacht hat, im Match, die sind aufgegangen. Auch die Auswechslungen, die er gemacht hat, die sind aufgegangen. Ich meine, der FCZ hat schlussendlich auf einen Ausgleich gedrückt und dann müsste eigentlich der Ausgleich schießen. Dann kommt der Penalty in der 94. Minute. Ein Perea, der schon erst angesehen hast. Also wenn im Fernsehen schon, wenn man auf ihn hergezoomt hat, hast du ja gesehen, der hat richtig Angst, den Penalty auszuführen. Oder? Und da frage ich mich auch, wie kommt man auf ihn? Ja, der naheliegendste Kandidat ist ja der Zuber, aber der Zuber hat ja im Göpp in Nio hat er zwei Penaltys verschossen. Es liegt auch auf der Hand, dass er sich nicht so aufdrängt.
Ich trotzdem beworben, also haben wir schon beide diskutiert.
Sind wir uns sicher?
Das ist im Fernsehen irgendwie die Bilder nicht, also am Schluss haben sie sich ja nochmal abgeklatscht, wenn das Spiel fertig ist. Es ist irgendwie nicht
sie
ganz...
Sie haben zumindest geredet.
Sie haben zumindest geredet, genau.
Also ich glaube, der Zuber hat der, weil er Chaka machen hat sich so auf den Ball geschnappt, dass niemand auf den Perea schaut, dass der Perea nicht provoziert. Nur hat dann der Chaka auch selber ausgeführt und der Zuber nicht. Mein Kollege Arbian Horn hat mich noch auf eine spannende Statistik aufmerksam gemacht, der Perea. Zwei Penaltys jetzt geschossen in seiner Karriere. Zwei Penaltys beide Mal verschossen. Ist vielleicht auch nicht der Richtige zum Herrenstehen. Aber eben, das ist ja auch schon ein kleines Problem, wenn man FCZ denkt, ja, der erste Kandidat, der einem sonst noch in den Sinn kommt, um einen Penalty zu schießen, ist halt auch nicht geeignet. Und ja, sind wir ehrlich, müsste es 3-3, das Unentschieden wäre auch das richtige Resultat gewesen, und zwar ein 3-3 nach dem Match.
Würde ich unterstützen. Aber ich glaube, was man schon noch muss sehen, auch in diesem Match, es sind schon zwei Defensive, die aufeinander getroffen sind. Offensiv haben beide ihre Fähigkeiten. Defensiv war ja schon auch eine arge Offenbarung von beiden Teams. Also was die Defensive, wie oft einfach eine 1-gegen-1-Situation, also man werft es einen langen Ball, 1-gegen-1-Situation, das ist für mich schon auch frappant, wie das in dieser Liga noch passieren kann, dass so oft mit relativ banale Mittel, du in eine 1-gegen-1-Situation kannst kommen, sei es von Seite vom FCZ gegen IB, aber auch sei es von Seite von IB gegen den FCZ. In der ersten Halbzeit könnte man auch sagen, müsste IB 3-0 führen. Wenn der Brecher da nicht wäre, dann haben wir sie beim Brecher. Dafür jetzt mal den Match hat er relativ gut gespielt. Meines Erachtens mit dem Fuß ist eine ganz andere Frage, aber im Goal sehr
überzeugt. Auch der Brecher darf mal einen Böller heben.
Auch der Brecher darf mal einen Böller heben. Sagt der Tommy. Ich würde sagen, hat mich überzeugt. Aber eben, meine verteidigungstechnisch, meine, die haben beide Teams haben jetzt 19 Goal nach 10 Spielen kassiert. Meine, für die, also das ist für mich, dort ist ja genau die Problematik. Und dass man das nicht kann, dass man das nicht kann verbessern kann, jetzt nach 10 Spielen, finde ich schon.
Ja, und solange, eben genau, das ist genau der Punkt, und solange IB so eine Abwehr hat, weil du nach IB gefragt hast, Hilmann.
Danke, Thomas.
Wird das ein fragiles Gebilde bleiben. Das ist ganz einfach. Und ich meine, der Hatscham, das mag ja ein sehr spektakulärer Spieler sein, aber wie man auf die Idee kann, den ewig als Linksverteidiger aufzustellen, würde ich mir halt auch mal Fragen stellen. Dann stelle ich, der braucht eine zweifache Absicherung Aussetzen, die er hat, oder?
Also meinst du, der Linksverteidiger bräuchte eigentlich nochmal zwei Linksverteidiger?
Es ist wirklich so, dann stellen einen linken Flügel führen.
Ja, aber er hat immer wieder so Szenen drin, wo wir alle immer denken, ey, wow, was kann der eigentlich? Oder wie gut ist der Ball? Der ist eigentlich viel zu gut für die Superliga. Und wir verfallen ihm alle wieder.
Ja, also mit allen tust du bitte ein bisschen
einschränken. Nein, ich gehöre grundsätzlich nicht dazu, aber du hättest jetzt so in davon, einen Flügel zu stellen. Aber wenn ich dann auch mal anschaue, was hat der eigentlich für Werte? Also der Andrews, der irgendwie gestern sein 10. Match macht, hat jetzt etwa gleich viel Goal vorbereitet wie der Hatscham, oder?
Und ja, aber ich sage einfach, du musst einen weiten Weg vom eigenen Goal stellen.
Da fehlt ihm dann auch die Physis, da fehlt ihm auch das Tempo. Er ist wirklich ein super Kügler, aber ich meine, er ist jetzt 2 Jahre in der Schweiz und hat immer noch nicht zu verteidigen gelernt. Sehr wahrscheinlich lernt er es nicht mehr.
Ja. Was eben auch noch bei ihm wieder zukommt im Moment, dass der Marvin Keller nicht gerade seine absolute Form hoch hat. Oder? Ich meine, William ist das zweite Goal.
Das zweite Goal.
Also mir fehlt im Moment bei ihm grundsätzlich die absolute Ausstrahlung, die er letzte Saison hatte. Also vielleicht überträgt sich das von der Mannschaft grundsätzlich auf ihn. Ich weiß es nicht, aber auch dort, solange Ibe die defensiven Probleme nicht in den Griff bekommt, wird das eine Wundertüte bleiben.
Trotzdem hat man 2-mal gewonnen und Dominik? Alvin Sanchez, unerwartet früh wieder zurück auf den Platz, ist gestern eingewechselt worden.
Ja, und das ist jetzt sicher ein Hoffnungsträger. Ich meine, er hat jetzt gestern nichts können zeigen, in diesem kurzen Satz ist schon klar. Das hat mich auch ein bisschen erstaunt, dass man sich als IB hat man sich schon extrem weit zurückgezogen. Man hat ja wirklich eigentlich um den Ausgleich schlussendlich gebettelt. Wieso hat man gebettelt? Man hat sich zwar zurückgezogen, aber hat es trotzdem nicht geschafft, irgendwie kompakt zu stehen. Also, ich meine, der FCZ ist immer wieder durchgekommen. Es hat natürlich nicht geholfen, dass man sich als IB den Ball verloren hat, immer wieder in gefährlichen Position und so ist es dann auch fast noch zum Ausgleich gekommen. Item, man hat jetzt sicher die 2 Siege gebraucht als IBE, sonst wär jetzt die Hölle los gewesen, aber es ist natürlich viel zu früh, irgendwie daraus herauszuschliessen, dass jetzt nachhaltig aufwärts geht. Und das muss es ja. Also es müsste jetzt eine Serie kommen. Also wir müssen jetzt 4 von 5 Matches immer wieder gewinnen. Und das zwar im Stück, dass man eigentlich dorthin kommt, wo man will. Und für das gibt es noch keine Anzeichen. Aber man hat jetzt eigentlich das mal gemacht, was man braucht. Aber man muss natürlich viel, viel stabiler werden. Und klar, das fährt bei Abwehr an. Aber es ist natürlich eine Frage der ganzen Mannschaft.
So, bevor wir morgen früh noch im Studio hier stehen, gehen wir ein Spiel weiter.
Der Trainer hat uns, glaube ich, 10-mal gesagt, was auf uns zukommt. Er war ja hier. Wir haben auch taktisch alles vorbereitet. Am Ende, wenn ich es mir erklären muss, ist es ein Fokusproblem. Ich meine, wenn du so das Spiel anfängst und dann kommt ein Elfmeter danach und dann auch ein Eckball, das sind alles Tore, die nur passieren, wenn du mental nicht bereit bist.
Das war FCB-Verteidiger Flavius Daniliuk nach dem 1:5 bei Lausanne-Spor. Und Dominik, ich weiß noch, wie man in Basel relativ hämisch und belustigt das 0:5 von IB in Lausanne zur Kenntnis genommen hat. Und jetzt, wenn man das Spiel gestern gesehen hat, eigentlich genau der gleiche Auftritt, nämlich einfach völlig chancenlos gegen den Lausanne, was sich so richtig schön in den Flow hat spielen dürfen.
Ja. Also es war wirklich ein Déjà-vu, außer dass vielleicht der FC Basel noch geschafft ab und zu sich eine Chance zu erspielen. Das war ein Unterschied zu IBE, aber ich meine, ja, super Liga. Also die Liga ist auch eigentlich wirklich wahnsinnig, oder? Also der FC Basel könnte jetzt wieder einen Schritt machen in Lausanne. Es schafft es einfach, der IBE wirklich einfach zu kopieren. Okay? Wirklich, also ja, gut, sie schießen dann immer 9 und das Goal, das wäre wirklich ja, genau gleich gewesen, aber ja, das ist einfach Wahnsinn, die Super League. Und das macht uns zum Teil auch relativ schwer, das einzuordnen. Aber ich meine, ich finde, der Danilo Jutsch hat das Treffen formuliert. Ich meine, der Acite, ja, der war überall gewesen, bei dem Pass, den er gespielt hat, zum 1-0 führt.
Thomas wirft alles weg.
Ja. Aber sicher nicht auf dem Platz, oder? Also ja, es ist definitiv sicher eine Einstellungsfrage beim FC Basel.
Thomas, was hältst du von der Abwehrkette mit Acite Hatscham?
Und vielleicht kann man noch den Kamera zurückholen. Ja.
Also das ist sagenhaft. Also mein, das ist sagenhaft.
Und was besonders sagenhaft ist, finde ich, weil man hat ja in Lyon gespielt, in der Europa League hat er verloren und da war es Marvin Hitz, der auch nach ein paar Minuten schon völlig, also so wirklich ein Fehler, wo man als Trainer am liebsten die Tasche packt und sagt, Leute, ich fahre wieder nach Hause.
Ja, also das geht gar nicht, einige Aussätze.
Wobei, das sind wir jetzt bei deinem Lieblingsthema, oder? Das sind eigentlich Aussätze, die darauf resultieren, weil man hat wollen hinten rausspielen.
Ja, natürlich, oder? Natürlich.
Also, doch dich, gib jetzt die Rant.
Du siehst doch den Metinho jetzt in Lyon. Der andere gerade auf der Schulter, der Gegenspieler. Also was macht jetzt der Hitz? Unfassbar, dass ein Goli mit dieser Erfahrung so einen Pass kann spielen.
Vor allem auch, dort habe ich mir gedacht, es war ein Abstoß, wie man auf die Idee kommt, wenn man sie sieht. Also die stehen ja, ich glaube, das ist der Verteidiger, der sogar den Abstoß macht. Mhm. Und dann schiebt er den Ball 3 Meter über zum Hitz, mhm. Würde sich aber überhaupt nicht bewegen, dass er irgendwie wieder Raum schafft. Also du nützt die Abstoß, um die Goli in Bedrängnis zu bringen. Also es ist einfach auch, also logisch, der Hitz macht es schlecht, aber es ist, also wie man auf diese Ausführung überhaupt kann kommen, das ist schon ein Riesenrätsel.
Meine sehenden Augen spielt er aus 5 Metern dem Verlust an den Böhne Füße.
Ja.
Also das ist schon, nachher wird er dann natürlich vom Jacquité wieder das ein oder andere Mal durchgezogen. Das ist sowieso wirklich ein Riesenkicker. Also wenn der in, wie sagt man so schön, im Flow ist, dann ist das also eine ziemliche Unterhaltung, muss ich sagen. Also Lausanne ist, ja, wenn die Mannschaft ins Rollen kommt, die hat so viel Unbeschwertheit drin, die hat so viel spielerisches Talent, die hat natürlich so viel Zeit, Energie, muss man auch sagen. Ja, die ist schon auf einem richtig guten Weg, die Mannschaft. Aber wird auch wieder Rückschläge natürlich.
Ja, aber die klassische Ausrede von der Belastung, die der FCB hat und Lausanne, das gilt ja nicht, weil Lausanne hat dann auch noch in Europa wieder Punkte geholt.
Ja, Lausanne hat auf Malta gespielt, klar, nicht der grösste Match, aber man hat gleich müssen reisen. Also ist genau das Gleiche. Natürlich, was Lausanne hat, der Vorteil, das ist auch klar, jetzt gestern war, das ist der Kunststrasse. Das ist halt einfach wirklich...
Ja, aber ist, also nach dem 1-5...
Ich will das überhaupt nicht als Ausrede, aber es hilft dann dem Lausanner Spiel natürlich noch. Und dass Basel jenseits von gut und böse war, das ist ja, glaube ich, relativ klar.
Ja, aber ich glaube, wenn wir hinten rausspielen, wäre glaub, der Kunststrasse eher dienlich als schädlich. Und ich habe noch sinnbildlich gefunden, heute die Batz einen Artikel drin kam, aus der FCB wieder vermehrt auf lange Bälle zurückgreifen und hat eine Umfrage gemacht und irgendwie 74% von den Batz-Leserinnen und Leser hat da, weil da würde es befürworten, wenn an der FCB
drauf ist. Das ist lustig. Und Bern kann man lange Bälle, die zwei Wörter, die kann man nicht mehr hören in Bern und in Basel würdest man sie sich zurück.
Aber das ist doch auch sinnbildlich für eine Form, wenn ein Team wieder mehr auf lange Bälle, das ist ja, also wirklich, in der Super League, wenn die Fans von dir fordern, dass du auf lange Bälle musst zurückgreifen, das ist ja auch für mich auch nicht zu verstehen. Ich meine, du musst als FCB den Anspruch haben, in dieser Liga, international kann es ein anderer Anspruch sein, aber in dieser Liga dein Anspruch sein, hinten rauszuspielen. Wenn du es nicht schaffst, hast du einfach die falschen Innenverteidiger. Punkt. Und das muss der Anspruch sein vom Manier-Spiel, das muss der Anspruch sein vom FCB, solid hinten rauszuspielen. Natürlich, wenn nötig, einen langen Ball. Aber es kann doch nicht sein, dass 74% von deinen Fans am Schluss fordern, dass du wieder lange Bälle musst spielen. Dann hast du offensichtlich extrem viel falsch gemacht, sei es in der Aufstellung, sei es in der Spielerentwicklung oder sei es in der Spielauslösung, dass dort einfach eben, dass das Kurzpassspiel hinten so nicht funktioniert. Und das hat auch die Unsicherheit. Weil Archite ist ja total verunsichert. Das ist ja nach dem Fehler hast du das gesehen. Du hast es im ganzen Spiel nachher auch gesehen.
Contini hat schneller reagiert auf das Problem vom hinten rausspielen. Hat er gegen Thun Taktik angewendet von den langen Böllen, oder? Also sich am Aussenseiter anpasst. Das ist auch ein Zeichen von Schwäche. Und das wird der Mann ja 1000%ig. Nie machen. Meine, beim FCZ hätte das bis zum ganzen Verderben durchgezogen mit dem Hin- und Rausspielen.
Aber also jetzt, wenn du schon den Vergleich machst mit Ive, oder beim Manni hat man aber auch schon Matches gesehen, wo man sagen, oh wow, spielerisch ist das sehr überzeugend, das ist sehr schön zum Zuschauen.
Eben darum wird das ja nicht ändern.
In Bern oder, ist grundsätzlich, oder, da ist jetzt nach 10 Monaten, sieht man die Spielidee nicht. Das war jetzt nicht nur der FC Thun in dem Match, wo man lange baut. Nein, man tut eben eigentlich, und darum habe ich gesagt, in Bern kann man die Wörter nicht mehr hören. Es ist ja in den meisten Matches so, dass man die lange baut.
Ja, und wenn man die Spielanalyse macht und man trifft ja auf der FCZ und man hat gesehen, wie der FCZ mit langen Bällen auf lange Bälle agiert und das relativ schlecht, dann wird es vielleicht auf dem FCB ein paar lange Bälle geben im nächsten Spiel.
Aber Thomas, hoffentlich reagiert er auch nicht drauf und bleibt dabei. Weil du kannst ja nicht einen Trainer holen und sagen, wir mögen deine Idee und dann sagst du nach einem 1:5, oh, ich habe in der Basler Zeitung gelesen.
Nein, das wäre ja völlig absurd. Und darum sage ich ja, er wird das 1000-prozentig durchziehen. Also der wird sich nicht von dem Weg abweichen, nur weil es jetzt einmal in die Hose gegangen ist.
Ich meine, wir müssen ja noch zur Mannschaft kommen. Also ich meine, Rachite, er, ich habe vorhin Gamara erwähnt, er erinnert mich ja wirklich an ihn. Also er kann auch sehr, sehr gut sein, weil der Gamara in all seinen Jahren in Bern auch sehr gute Matches hatte, auch sehr gute Phasen hatte. Aber trotzdem eben auch immer wieder die Aussätze, die hat er nie abstellen können. Und das ist ja die grosse Frage beim Rachite. Schafft er das mal noch? Dann wird er wirklich vielleicht noch den Millionentransfer, den man sich erhofft, oder schafft er es nicht? Und wenn ich die Saison bis jetzt anschaue, muss ich sagen, er ist auf bedenklichem Weg, dass es eher nicht schafft.
Aber ist halt auch erst 21, das noch vergleichsweise früh, um das noch rauszubringen.
Ja, gut. Und er, oder? Rechts zu einem Motto fällt. Also das merkt man wirklich, oder? Die Transfer des Jahres, oder? Also ich meine, da hat man jetzt offensichtlich hinter rechts keine Alternative. Das hat man jetzt auch mal, das hat man mehrmals gemerkt. Ich meine, wenn man die Mannschaft anschaut.
Erstaunlich, Koba Quandre, der in Lausanne wirklich das gut gemacht hat, finde ich, von dem hätte ich wirklich mehr erwartet, weil da merkt man immer, sobald der im Spiel ist, aber dann Leo Leroy zum Beispiel nicht, dann ist schon ein deutlicher Qualitätsunterschied spürbar.
Ja, aber eben, also irgendwann muss die Ernsthaftigkeit kommen, oder? Also er kann ja wirklich nicht immer so spielen, wie er irgendwie auf dem Pausenhof wäre, oder? Also irgendwann muss der Switch kommen. Ich meine, ja, der Agbo Fino, sieht man auf eine Art, sieht man irgendetwas, aber verstehe ich auch, dass er die Leute extrem ärgert, oder? Er ist so ein Spieler, wenn es aufgeht, ist gut, wenn es nicht aufgeht, ja, der tust du extrem über ihn nerven, weil das ist ein Spieler, ja, die Angriffe in Regel enden ja bei ihm, weil er eigentlich immer wieder das 1 gegen 1 sucht und wenn er da mehr würde durchkommen als scheitern, dann könnte es ja gut werden, oder? Aber der Agbo Fino ist so ein Transfer, man muss sagen, ja, bis jetzt weiss ich noch nicht. Der Salah, wo ja auch der David Degen im Interview mit der Basler Zeitung ja wirklich, glaube ich, bei ihm hat er gesagt, ja, wenn du so einen kannst holen, noch zu dem Preis, den musst du unbedingt holen.
Er hat gern gesagt, das ist ein absoluter Wunschkandidat und er ist zu 100% von ihm überzeugt.
Genau, oder? Er spielt ja jetzt so eine sehr, sehr ungeordnete Rolle. Ich meine, Proschinski kannst du ja fragen, ist eigentlich der Hunziker, der in Winterthur ist, wäre der nicht besser? Also, habe ich bis jetzt mehr gesehen, an schwierigeren Stelle als von Proschinski in Basel. Ja, man muss ja sagen, der Hunzig gehört noch am FC Basel. Also so, oder irgendwie, mir denkt, die Mannschaft ist jetzt nicht unbedingt besser geworden über den Sommer und ist natürlich, und das merkt man, ist immer noch eine Baustelle.
Und Loris, jetzt haben sich die Spielplangestalter gedacht, komm, 11. Runde unter der Woche, richtig fieses Wetter, wir machen doch FCZ gegen FCB, beide in der Krise, das könnte unterhaltsam werden.
Es könnte sehr unterhaltsam werden. Eben auch dort, es geht wie in vielen Spielen aktuell in der Superliga oder bei vielen Vereinen der Superliga, auch dort dann einfach darum, wer mehr Fehler macht, verliert. Und meine beide Hände abwehren, wo man relativ einfach übertülpeln kann. Und ich bin gespannt, dass ich meine, eben, wenn wir jetzt fragen, was tippst du in dem Spiel, wahrscheinlich ein 4-4 oder so. Aber
8-9.
Ja, aber es ist ja absurd, dass man... Es gibt
ein No-No.
Wahrscheinlich. Aber dass die Teams, eben, dass man das so überall ankommt, also nicht überall, wir kommen vielleicht noch zu anderen Teams, aber so oft und bei so bei einem FCB, dass man 5-1 untergeht. Also...
Bist doch froh, spielst du auf einer Kunstrasse, nicht irgendwie von unendlichen...
Eben. Zum Beispiel auf einer unebenen Schützenwiese, oder
ja.
Thomas?
Ja.
Wo der Oli Kaiser mir am Montag angerufen hat, ja, natürlich ist das immer ein Kopfentscheid, aber es war auch ein Entscheid von den Emotionen gewesen. Ich habe sofort gemerkt, ich freue mich, dass er anruft und darum ist das auch relativ schnell über die Bühne gegangen.
Das war Patrick Rahm noch vor dem 2:2 seinem ersten Spiel zurück als Trainer des FC Winterthur gegen den FC Luzern. Thomas, wir haben letzte Woche, hat Olli Gute, deswegen habe ich ihn direkt ausgeladen, hat gesagt, es gibt eigentlich nur noch zwei Möglichkeiten in Winterthur. Entweder man wechselt den Trainer in der nächsten Länderspielpause oder am Ende des Jahres und hat mal wieder seine ganze Kompetenz unter Beweis gestellt. Man hat sich nämlich jetzt in der letzten Woche schon getrennt zu einem doch eher überraschenden Zeitpunkt, oder? Also der Trainer an sich, dass Patrick Rahm kommt, nachvollziehbar, aber der Zeitpunkt, dass man eben die Länderspielpause noch hat verstreichen lassen, überraschend.
Nein, eigentlich nicht, weil man ist nach dem intern in einem zuständigen, bei den zuständigen Leuten, ist man so nach dem 2-4 Lugano, ja, ist halt dann die Sicht schon gereift, jetzt darf nicht mehr wahnsinnig viel passieren. Und dann hat man so ein bisschen diskutiert, was darf noch passieren und was darf ja nicht mehr passieren. Und dann ist halt dann der Match gekommen in Basel, wo man total auseinandergefallen ist und wo ja das 3-0 ist ja noch sehr, sehr gnädig gewesen. Das müsste ja viel, viel höher sein, fast zweistellig. Ja, und dann ist halt dann der Zapfen ab gewesen. Dann hat man halt gemerkt, dass es mit dem Uli Forte nicht mehr weitergeht und dass es keinen Weg gibt. Und auch dort haben die Spieler ihre Bedenken angemeldet. Und ja, es hat einfach zu viel nicht mehr gepasst. Und
aber in welche Richtung denn Bedenken? Einfach spielerische Ausrichtung? Oder?
Nein, das ist das, also einfach die spielerische Ausrichtung, ja. Und da
muss man ja der Oli schon in Schutz nehmen, oder? Also, wenn man schon eine Länderspielpause
hat, das ist jetzt absolut, ja.
Das ist ja jetzt nicht so, dass die Probleme nicht vorher schon
bestanden. Nein, aber es ist jetzt... Ja, das ist natürlich... Also, das kann man ja so sehen, selbstverständlich. Aber für sie ist jetzt halt einfach... dem Moment kommen, wo das Gefühl hat, jetzt müssen wir handeln, ganz einfach. Und du hast ja gerade sofort gemerkt, wo der Name Rahmen rum ist, bekannt war, wie da wieder Hoffnung aufgekommen ist, oder? Und dann hat man schon, weißt, 4 Spiele jetzt bis zu der Länderspielpause, 3 davon daheim. Jetzt das gegen Luzern, dann am Samstag gegen Servet und die Woche darauf gegen GC. Weißt, wenn wir da zweimal wieder gewinnen, dann, oder? Und du hast jetzt ja schon gesehen, wir sind extrem nahe an dem Sieg. Sie sind gegen Luzern. GC macht noch den Gefallen und geht in St. Gallen unter. Also dann wärst du jetzt mit einem Sieg schon 4 Punkte dran GC. Oder also, du hast schon gespürt, dass es ist Aufbruch da und du hast es auch gespürt in der Mannschaft. Ich meine, die hat jetzt eine richtig gute erste Halbzeit gespielt auf dem Dreckboden.
Führt nach 22 Minuten mit 2-0.
Genau, und wirklich, da hast du auch mit ein oder anderen Spieler gesehen, der wie verwandelt war, wie ein Jankiewicz, der unter dem Uli Forte wirklich also nicht mehr zu erkennen war. Also nicht mehr der Spieler war von der letzten Saison. Und er hat jetzt einen hervorragenden Match gemacht. Andrin Hunziker, hervorragender Match, was der gekrampft hat vorne rein. Ist also bemerkenswert gewesen, muss ich sagen. Also du hast gespürt, da ist... Es ist wieder Energie rum und ist genau im richtigen Zeitpunkt gekommen. Vor allem kommt ja noch ein Trainer zurück, der das alles kennt. Er kennt die Schützenwiesen. Er ist erst seit, was sind das, 15, 16 Monaten weg. Oder? Also er ist nicht irgendeiner, der alles muss kennenlernen muss. Er muss den Schweizer Fußball nicht kennenlernen, er muss den FC Winterthur nicht kennenlernen. Darum hast du das jetzt problemlos können machen, auch vor einer Länderspielpause.
Er zeigt aber auch, wie unbedingt dass er jetzt wirklich einen Job hat wollen. Ich glaube, oder er hat ja immer den Vertrag noch bei IB, der wäre noch bis nächstes Sommer gelaufen. Sprich, finanziell ist für ihn ist nie der Grund gewesen, aber ja mehrmals bei ihm auch immer wieder gehört, er hat eigentlich von Anfang an gehabt, eigentlich, wo er schon zu Bern entlassen wurde, hat er eigentlich möglichst gerne wieder loslegen. Also er ist jetzt nicht à la Pep Guardiola Sabbatical in New York oder so, das war nie ein Thema beim Patrick Kramer. Und es zeigt halt auch, oder? Also es hat 1, 2 oder 3, 4 Optionen mal gegeben. Kenny hat sich konkretisiert. Und irgendwann ist Falster halt auch die Frage stellen als Patrick Kramer. Ja, wo komme ich noch unter? Komme ich irgendwo unter, oder? Und ja, für das spricht es mir halt schon. Ist natürlich jetzt eine schöne Geschichte, Rückkehr, Schützenweise, aber für das spricht es mir halt schon. Er hat langsam auch ein bisschen Angst bekommen. Irgendwann ist noch das Angebot zu bekommen aus der Superliga und hat jetzt das angenommen.
Thomas, wie groß ist denn der Knick, wenn man so eine gute Leistung hat? Man liegt 2-0 vorne, dann kriegt man einen Elfmeter, wo man sagen kann, ja, muss man jetzt nicht unbedingt geben, warum kommt der Wader überhaupt? Und dann so ein wirklich dummes Eigentor ganz zum Schluss, das dämpft das Ganze ja dann trotzdem noch.
Ja, natürlich, das hast du auch gemerkt, das ist die Stimmung in den Stecker gezogen gewesen. Also das ist also, ja, es war weit um ein Entsetzen gewesen. Ja, es ist wirklich ein fertiges, auf gut Deutsch gesagt, ein fertiges Scheiss-Goal. Und der Böhnen war ja fast noch draußen vom Ziganix. Oder? Der hat dann mit Ach und Krach im Spielfeld reingehalten. Ja, und dann der arme Kerli läuft in den Böhnen rein, wo er wirklich, da kann er jetzt einfach wirklich nichts dafür. Pech, dumm gelaufen, was auch immer. Und weil du den VAR ansprichst, ja.
Wir können die VAR-Diskussion diesmal kurz halten, aber da ist es schon angebracht.
Also ich meine auch, warum kommt der VAR beispielsweise in Lausanne bei dem Penalty? Warum kommt der VAR nicht beim Foul an Hatscham? An Hatscham.
Ja. Oder? Und das von Lauper, ist es außerhalb, ist es innerhalb?
Warum kommt er dort nicht? Oder? Also, das sind, und aber die Winterthur kommt er dann, und du bist ja noch, also, ich, der Juice hier, der ist einfach ausgerutscht auf dem Boden.
Der ist schon auf dem Weg nach unten.
Der ist schon praktisch
unten auf dem Ball.
Ja. Und klar, die Jankiewicz müsste den Fuß nicht reinheben. Also, aber der Schiedsrichter hat ja der Fedeisan hat ja perfekte Sicht. Der steht 5 Meter daneben. Ist ja ganz, also ist einfach gar nicht sicher kein klar und eindeutiger Fehlentscheid. Aber was eben das Problem ist, warum lassen sich die Schiedsrichter immer überstimmen vom VAR?
Man hat wirklich das Gefühl, in anderen Ligen bleibt dann die Meinung noch stehen. Und ich glaube, Urs Schnieder ist ja vor ein paar Monaten auch mal gelobt worden, als er es eben nicht gemacht hat. Aber sonst hat man eigentlich das Gefühl, in 99% der Falle, wenn er zum Bildschirm geht, dann nimmt er die Meinung vom VAR.
Genau, dabei sind die Anweisungen vom Schiedsrichterchef Wermelinger klar.
Aber das ist aber jetzt nicht exklusiv in der Schweiz. Also sobald der Schiri rausgeht, der Bildschirm rausgerufen wird, der wird eigentlich fast immer der Entscheid umgestossen.
Aber was schon da ist, was schon erkenntlich ist, ist, wie oft rausgerufen. Also mir wird immer noch zu viel rausgerufen oder zu wenig. Es ist offensichtlich, wenn man es 3-4 Mal nur schon auf dem Video muss anschauen muss, natürlich nicht, dann ist es kein offensichtlicher Fehlentscheid, lasst das Spiel weiterspielen. Und man in Winterthur kann man immer darüber diskutieren, ist es offensichtlich. Man muss ja auch das Video nachher die dritte Ansicht anschauen, ja gut, ist wahrscheinlich da, kann man pfeifen. Dann ist es kein offensichtlicher Fehlentscheid. Aber eben, das Problem ist, beim Schiedsrichter ist wahrscheinlich auch okay, er sieht dann doch etwas vor dem Bildschirm und sieht dann dort irgendein Foul und agiert dann nicht so, ob er muss jetzt den Unterschied sehen zwischen einem offensichtlichen Fehler oder ob er da jetzt einen Penalty sieht. Und ich glaube, das ist das Problem. Dort dürfte man ein bisschen zurückhalten als VAR, einfach mal den Schiri nicht die ganze Zeit rausbestellen, weil wenn man es halt auch wirklich nicht sieht im Fernsehen nach der zweiten Wiederholung. Also,
ja, da bin ich völlig bei dir, Loris. Aber dann nochmal, da kann der Schiedsrichter auch mal ein bisschen Rücken gerade haben. Das ist ja das, was der Schiedsrichterchef Dani Wermelinger auch möchte, dass der Schiedsrichter entscheidet. Er ist der Chef vom Ganzen. Und er kommt ja dann nachher Kritik ab über. Also bleibt doch auch mal ein bisschen stampfisch. Also jetzt gerade mit dem Fedeisan hätte ich jetzt das zugetraut, dass der stampfisch bleibt, weil er gerade nochmal 5 Meter neben dieser Situation war.
Zum FC Luzern noch kurz. Die schaffen es, wie das haben wir letzte Woche auch schon gesagt, immer noch in den letzten Sekunden irgendwo was hinzubiegen, manchmal auch was zu verschenken, aber kommen nicht so wirklich von der Stelle. Man rennt gefühlt immer einem 0-2 hinterher und muss dann gucken, dass man irgendwie noch in die Punkte kommt.
Ja, perfekt zusammengefasst.
Danke. Dann haben wir noch was beim FC Luzern, was wir in den nächsten Wochen sicherlich nochmal ausführlicher besprechen werden. Da gibt es nämlich jetzt tatsächlich endlich einen neuen Präsidenten in Aussicht. Michael Siegerist, der hier wahrscheinlich niemandem was sagt, aber es ist, glaube ich, auch so gewollt, dass man hat in Luzern verlauten lassen, man will keinen Personenkult mehr, keinen so bekannten Namen, man will eher einen Präsidenten mit einem unbekannten Namen, der etwas im Hintergrund agiert. Und Bernhard Albsteg hat schon verlauten lassen, das wäre auch für ihn eine gute Lösung, also vielleicht ein bisschen Entspannung beim FC Luzern.
Und da gibt es noch einen neuen Verwaltungsrat, also gibt es noch einen alten Kollegen von uns, der sich als Verwaltungsrat zur Verfügung stellt, muss man auch noch erwähnen.
Ja, aber da musst du ihn tatsächlich auch erwähnen, weil sonst weiß niemand, wovon du redest.
Nein, das ist ja klar. Nein, das ist der Marco Funa, der früher Kommunikationsdirektor war vom Schweizerischen Fußballverband.
Wir haben noch ein Spiel.
St. Gallen ist eine sehr routinierte Mannschaft, hat unglaublich viel Qualität. Sie haben offensiv wie defensiv alle Zweikämpfe, alle entscheidenden Zweikämpfe gewonnen. Und dort gilt es für uns jetzt mit dieser jungen Mannschaft einfach zu arbeiten. Aber das ist ein Fakt.
Das war GC-Sportchef Alain Sutter nach seiner Rückkehr nach St. Gallen, die wenig erfreulich mit einem 0-5 geendet hat. Und alle möglichen Stichpunkte, die man so gerne unterbringt, untergebracht. Der Gegner ist routiniert, wir haben eine junge Mannschaft.
Ja, und da eigentlich zum wenig Jüngsten ist einfach Stabwerk mit Arrigoni, Mabels und Paluschi, also vor allem der Arrigoni und Abels. Aber ja, der Marcel Rohner hat es vorhin recht gut gesagt, wenn man mit dem Abels als Chef in der Abwehr agiert, muss man irgendwann mal davon ausgehen, dass man 5 Kisten kriegt.
Und der will ja zum Del Cetai
also
und
er hat es nicht so radikal formuliert, wie ich es jetzt formuliert habe, aber er hat es eben auch in der Richtung gesagt. Also,
aber schon, jetzt haben wir unsere Viererkette fast zusammen.
Abels rechts, Kamera, Acite, zentral und links hinter der Hacan.
Abels ist ja nicht ein schlechter Fußball, aber er ist halt nicht, er spielt jetzt zentral als Verteidiger. Was der in seiner Zeit bei GC schon eins umgeschoben worden ist, vom Flügel mal nach rechts, und jetzt ins Zentrum, vielleicht wieder mal noch zentralen Mittelfeld spielen und am Schluss noch Goalie und Stürmer. Also dem muss man halt davon ausgehen, als geht es. Das ist halt auch einfach mal kracht. Es kann super funktionieren, wie mal im Derby. Es kann offensiv so, ja, nicht Spektakel, oder ja, nahezu ein Spektakel sein. Aber ja, defensiv ist man auch dort. Ich glaube, die meisten Super League-Clubs haben defensiv einfach unfassbare Schwächen, wo man auch nach 10 Spieltagen immer wieder offenbart.
Dominik, bei St. Gallen müssen wir wieder mal über Alessandro Vogt reden. Ich war im Stadion und Lukas Görtl hat nachher in der Mixzone gesagt, sie hätten unter der Woche vorm Training, da wo die Mixzone eben ist, in den Katakomben immer so ein bisschen so sich zum Aufwärmen. Und Alessandro Vogt wäre dabei dran gescheitert, 6-mal in Folge den Ball hochzuhalten. Dann hat Lukas Görtl gesagt, und dann stehe ich auf dem Platz und sehe, wie er das erste Tor schießt, wo er wirklich 3 Gegenspieler umkurvt und nass macht. Das ist schon beeindruckend, jetzt die beiden Tore, die er schießt. Auch das zweite ist sehr, sehr, es wirkt sehr reif.
Ja, und eben auch nicht nur sehr reif, sondern eben auch die Art und Weise, wie er die Goal macht. Eben, ich meine, das erste ist hohe Kunst und das schafft definitiv nicht jeder Stürmer. Zum Beispiel der Broschinski in Basel schafft das definitiv nicht. Man denkt schon, wenn man Vogt zuschaut, also er bringt schon relativ viel mit. Jetzt darf man nicht vergessen, seit Ende August hat er nicht mehr getroffen gehabt. Sprich, er hat natürlich auch Spiele drin, wo er weniger gut ist, aber er hat immer wieder so Aktionen, lässt er aufblitzen, die wirklich auf einen starken Stürmer, Mittelstürmer herdeuten. Und ja, bei ihm bin ich schon sehr gespannt. Also irgendwann wird sich, wenn er so mit dieser Regelmäßigkeit trifft, werden sich ja bei ihm schon sehr schnell grundsätzliche Fragen stellen. Und zwar die Frage vom nächsten Schritt, oder? Eigentlich müssen sich ja Basel und Ibe, sind vielleicht auch schon dran, die müssen sich zuvorderst in die Linie herstellen und probieren, ihn noch irgendwie zu bekommen. Vielleicht ist es natürlich auch schon zu spät, weil bei einem so jungen Stürmer, wo irgendwie, was hat er jetzt, 6, 7 Goal? 7 hat er, glaube ich.
7.
Ja, also da hast du schnell mal ein Millionenschild dran, das ja, zweistellig ist, sagen wir es mal so.
Aber hast du wirklich das Gefühl, dass Ibe und FCB unter Umständen schon zu spät sein könnten, je nachdem, wie es jetzt weitergeht für ihn in den nächsten Wochen?
Ja, aber das müssen wir schauen. Und ich glaube, für ihn wäre es sicher ein guter Schritt, mal noch innerhalb von Liga können zu wechseln.
Ja, aber ist schon gut, Dominik. Aber ich meine, wie viele Matches hat jetzt der junge Mann gemacht?
Ja, aber ich finde, er bringt sehr viel mit.
Nein, er bringt wirklich sehr viel mit. Und dass er jetzt mal ein paar Wochen kein Goal geschossen hat, ist auch normal für einen 20-jährigen Stürmer.
Und es macht es fast noch umso beachtlicher, dass er jetzt eben immer noch so diese Coolness hat und nicht genau in den Situationen völlig überhastet.
Und er hat natürlich auch zuerst müssen damit sich adaptieren, dass der Köbels nicht mehr nebendran ist und sehr viel Aufmerksamkeit absorbiert. Gerade 2 Fremdwörter in einem Satz ist schon unfassbar. Das hat er auch zuerst müssen daran gewöhnen. Und ich meine, der ist völlig unbeschwert. Und wenn der 6-mal den Böllen nicht oben heben kann, ja, dann ist es ihm dann relativ gleich. Der verfällt auch nicht in Selbstzweifel. Aber, weil du ja schon von Millionen-Transfer redest, ich meine, die Saison ist jetzt 3 Monate alt. Also, der soll jetzt mal eine ganze Saison spielen.
Ja, ja, aber du weißt, wie es läuft.
Ja, natürlich.
Und wenn er die einigermaßen durchziehen kann, diese Saison, sprich, wenn er bei 15 Goal steht, Endsaison, ja, das ist ja logischerweise, dann werden Clubs kommen aus dem Ausland, oder? Und dann wird sich ja für ihn die Frage stellen nach dem nächsten Schritt, oder?
Aber er ist vernünftig beraten. Also das ist sicher auch mal ein Fall, sicher auch ein Fakt, wo hilft. Und er ist ja in einem Verein, der sehr stabil ist und wo mit so jungen Spielern kann vernünftig umgehen. Also dort erleidet man nicht gerade den ersten Hype.
Apropos stabil, Lukas Görtler war sehr, sehr zufrieden, logischerweise über die 5 Tore, über den Sieg, aber hauptsächlich auch über die Tatsache, dass man sich ja in der Vergangenheit häufiger mal schwer getan hat mit den vermeintlich kleinen, leichten Gegnern, dass man gegen die Großen eher gut ausgesehen hatte, aber dass man jetzt so ein 5-0 sieht er zumindest so als ein bisschen so einen kleinen Entwicklungsschritt jetzt in der Saison. Siehst du das auch so, Loris?
Ja, ich finde es sehr, und ich muss nochmal schnell zum Vogt zurückkommen. Aber ich meine, jetzt bin ich jetzt in vier Spiel getroffen, oder in zweimal, auch dreimal doppelt und einmal 5-0 gegen Winterthur gewonnen, einmal 5-0 gegen GC gewonnen.
Meinst du, das zählt nicht, oder wie?
Das zählt natürlich schon, aber ich meine, man muss immer auch noch den ganzen Kontext mit einziehen. Ich meine, St. Gallen, ja, wenn du jetzt zurück zu dem, die Entwicklung sehe ich auch, ich finde, jedes Spiel unter dem Enrico Masnebel, das ist auch für mich sehr sinnbildlich. Du musst doch auch mal einem Trainer eine schlechte Saison gönnen oder einfach dem Menschen einfach mal die Zeit lassen, weil du halt merkst, auch im Fußball, es braucht halt die spielerische Entwicklungen, Mannschaftsentwicklungen brauchen auch seine Zeit. Und da könnte sich der FCZ vielleicht auch mal ein Beispiel nehmen, dass man halt einfach wirklich mal so schlechte Phase durchmacht.
Aber ja, jetzt müssen wir auch wirklich mit beiden Beinen am Boden bleiben. Also das Gleiche, was für einen Vogt gilt, gilt ja eigentlich auch für einen FC St. Gallen. Seht es im Bank und seht es GC vor allem geschlagen. Bei GC hilft es natürlich auch nicht. irgendwie schon zum vierten Mal in dieser Saison einen Platzverweis. Das hilft natürlich auch nicht. Also ich würde jetzt da noch nicht sagen, nach dem Match jetzt St. Gallen in den Himmel hochloben und es irgendwie gerade so eines der Spitzenteams zählen und dass jetzt plötzlich wieder alles gut ist nach letzter Saison. Das denke ich mir, wäre auch ein bisschen vorher.
Nein, aber spielerisch kannst du ja schon, du kannst ja spielerisch eine Entwicklung da feststellen bei dieser Mannschaft. Ob es jetzt, ob es nachher tabellarisch irgendwie bei Top 3 reicht oder nicht, da würde ich jetzt auch noch bezweifeln. Bei St. Gallen gibt es immer zwei Saisonhälften, vielleicht auch in dieser. Aber gleichzeitig finde ich, man kann spielerische Entwicklungen wahrnehmen, spielerische Entwicklungen, die positiv verfolgt sind in den letzten eineinhalb Jahren.
Ja, aber ihre spielerische Entwicklung ist, dass sie wie keine Mannschaft den Ball nicht wollen. Also ich glaube, vor allen Teams in der Superliga ist, ich glaube, es ist der teuerste Ballbesitz wert. Also klar, das ist gewollt, aber ich weiß jetzt noch, ob ich in dieser Hinsicht gross von spielerischer Entwicklung würde reden.
Ich würde gerne ein kleines Voting machen. In den nächsten Wochen wird in St. Gallen darüber abgestimmt von den Fans und Mitgliedern, wie das Stadion neuerdings heißen soll. Ich lasse den Sponsorennamen jetzt mal weg, der interessiert sowieso keinen. Thomas, zur Auswahl stehen Sitterstadion, benannt nach dem Fluss, Gallusstadion, benannt nach dem Namensgeber von Stadt und Region und Sentisstadion, benannt nach dem Berg. Was wäre dein Favorit?
Lustigerweise habe ich den nicht mitgemacht. Habe ich meine Bewerbung auch abgeschickt gehabt.
Hast du Schweigepflicht oder darfst du öffentlich machen, wofür du abgestimmt hast?
Es heisst ja nach dem Sponsor Berit XY Stadion, oder?
Hast du dich zahlen lassen von denen, dass
sie nein, das ist egal, das wird dann nachher so heissen. Meine Kibum Park dürftest du auch nie sagen. Oder Allianz Arena, du als Bayer.
Ja gut, okay.
Nein, ich hätte Espenstadion genommen, einfach als Verbindung zu der alten Heimat und weil auch der Fanblock Espenblock heisst.
Womit du meine Frage immer noch nicht beantwortet
hast. Nein, was ist Sitter, Gallus und?
Sentis,
dann wäre ich natürlich für Gallus.
Loris?
Sitter.
Ist, glaube ich, auch der Favorit unter den Fans.
Ja, wahrscheinlich auch wegen dem Sitter-Doppel, oder? Weil die haben viele FCC St. Gallen-Fans, wahrscheinlich auch Open-Air-Fans.
Dominik?
Ja, als grosser Geschichtsfan natürlich Gallus.
Natürlich.
Du bist bei 2-2.
Ja, du hast dich ja quasi enthalten. Du nimmst ja
überhaupt nein, ich habe gesagt Gallus.
Ja, Gallus. Und hast du auch so abgestimmt?
Nein, mein Ding war Espen.
Aha. Ah, du hast den Vorschlag gemacht.
Ich habe den Vorschlag gemacht, einfach an dem Wettbewerb mitgemacht. Und jetzt bin ich beleidigt, jetzt stimme ich nicht ab.
Ich weiß auch gar nicht, ob du dürftest, aber ist egal.
Nein, ich darf dich nicht.
Wir haben noch zwei Spiele auf der Liste und es tut mir wahnsinnig leid um den FC Thun. Und auch, dass der FC Thun in gewisser Weise so langweilig ist, aber er hat einfach schon wieder gewonnen mit 1-0 gegen Sion. Zieht, man kann fast sagen, einsam seine Kreise an der Spitze und wir werden sicher wieder über den FC Thun reden.
Spätestens, wenn er morgen Winterthur weghauen hat.
Spätestens dann. Und dann gibt es noch das 2-1 von Servet gegen Lugano, womit wir den Spieltag abgerundet hätten und eben, wir haben es gesagt, es geht direkt weiter, unter der Woche wird wieder gespielt und Thomas will irgendwas sagen.
Eine bemerkenswerte Notiz hat es noch zu dieser Sendung. Also wenn ich kann mich korrigieren, aber nicht einmal der Name Shaqiri vorkommen.
Ich kann es nur wollen sagen.
Ich habe auch daran gedacht, als wir bei den Spielernamen vom FCB waren, ob wir jetzt noch da abbiegen, aber wir haben es tatsächlich geschafft.
Also wie nach dem vierten Goal, ist es nach dem vierten oder fünften Gegengoal, und er einfach in der Mittellinie stehen bleibt und Tempo wirft. Also boah, hat mich das aufgeregt, aber ja, jetzt hat es noch gesagt.
Ja, und es gab auch mal eine Einstellung, wo er dann auf der Ersatzbank saß und ich weiß nicht, also es hat ihn, glaube ich, die ganze Welt hat ihn, glaube ich, einfach aufgeregt. Man hat so wirklich alles angesehen in seinem Gesicht, was da gerade nicht so gut läuft. Aber damit sind wir trotzdem am Ende der 313. Ausgabe der dritten Halbzeit. Wenn ihr Anmerkungen habt, Lob, Kritik, dann schickt mir wie immer gerne Mail an tillmann.pauls@tamedia.ch und auch danke an der Stelle mal für alle, die sich in der letzten Woche wieder gemeldet haben. Ich habe nicht so ganz gut reagiert. Ich arbeite die ab in den nächsten Stunden. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns heute mit einem Lied für alle FCZ-Fans, nämlich mit einem Lied von Elia Salomon. An der Stelle sei schnell gesagt, ein neues Album von ihm kommt im November und ich habe gesehen zufällig, dass eben besagter Elia Salomon für die Senioren 30 plus beim FC Unterstraß spielt. Wir haben mit tiefstem Regionalfußball angefangen, jetzt hören wir damit auf und also an der Stelle für ihn, der bekennende FCZ-Fan, ist wahrscheinlich gerade gar keine einfache Zeit, aber der FC Unterstraß hat bei den Senioren 30 plus 1-7 gegen den FC Seutzach verloren. Zur Aufmunterung.
Ja, kann passieren.
Es kann passieren. Es macht aber trotzdem keinen Spaß, wie wir alle wissen. Damit danke euch dreien fürs Mitreden, danke euch da draußen fürs Zuhören und wir hören uns am nächsten Montag wieder.
schon gelernt, den Schal mitzunehmen. Rührt dich an bei jedem Wetter. All die Jahre mit dir gelitten, auch wenn es um nichts geht. Als singen ihre Vögel, niemand kann mehr hocken. Es singen immer Leute, warum nichts wird dich verlassen. Nie auseinandergehen, nie auseinandergehen. Nichts kann uns trennen. Heben zusammen, vorne, da vorne vor uns. Nie auseinandergehen, nie auseinandergehen. Nichts kann uns trennen. Heben zusammen, heben zusammen. Vorne, da vorne vor uns. La 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 la. Auflehnen, man sie muss mit dir haben. Nur zusammen kommen wir hoch und nichts für dich verlassen. Gegen Spaltungen auflehnen, man sie muss mit dir haben. Nur zusammen kommen wir hoch und nichts für dich verlassen.